Connection.
Schöner denken.
Hallo, die üblichen Verdächtigen sind auf Nippon Connection und wir haben uns angeschaut 100 Yen Love oder 100 Yen Love von Masahura Take. Jetzt habe ich leider schon wieder den Namen der Hauptdarstellerin vergessen, die uns sehr, sehr beeindruckt hat. Es ist schon fast ein bisschen eine One-Woman-Show, der Film. Es geht um eine junge Frau, na so jung ist sie gar nicht mehr, 32. Die ist so richtig so eine Verliererin. Die arbeitet nicht, die sitzt zu Hause bei ihrer Mutter und ihrer Schwester und hilft nicht mit in dem Bento-Laden, also in dem kleinen Restaurant, das die Familie hat, und sitzt da nur am Computer spielen und rauchen und Süßkram trinken. Und das ist, sie ist auf der Verliererstraße und entscheidet sich irgendwann mal oder wird fast rausgeschmissen. Irgendwann geht sie dann doch und versucht einen eigenen Weg mit irgendeinem Job in einem Supermarkt durchzuziehen, eigenes Leben aufzubauen. Und da kommt auch der Titel her. Das ist nämlich ein 100-Yen-Laden, sowas wie bei uns ein 1-Euro-Laden. Und da läuft immer eine wunderbare Musik. Übersetzt ins Deutsche wäre das dann so 100 Yen, alles billig, 100 Yen. Und das läuft die ganze Zeit pausenlos. Also alle Szenen, die im Supermarkt spielen, und das sind einige, in denen läuft das die ganze Zeit. Und im Gespräch danach hat der Drehbuchautor, der auch mal so einen Job hatte, gemeint, man wird wirklich wahnsinnig. Und die Hauptdarstellerin hat erzählt, dass sie privat auch immer diese verschiedenen Melodien, die da jeder 24-7-Laden hat, sich auch versucht zu merken und auswendig zu lernen. Ja, und sie kommt auf ihrem Weg häufig an einem Boxstudio vorbei und entscheidet sich irgendwann auch mal, tatsächlich diesen harten Weg zu gehen und selbst zu boxen. Der Film geht in mehrerlei Hinsicht auch den harten Weg. Aber jetzt will ich erstmal wissen, Hendrik, wie hat er dir gefallen?
Wir haben ja auf dem Weg raus schon so ein bisschen uns drüber unterhalten. Also mein Gesamteindruck ist hervorragend mit einer Klammer hinten dran. Also erstmal habe ich so das Grundproblem, dass ich Sportfilme und insgesamt Boxfilme halt wegen meiner völlig fehlenden Faszination für diese Art Sport normalerweise nicht so gut ertragen kann und sie mich nicht besonders reizen, selbst wenn sie so gut gemacht sind wie jetzt, sagen wir, Million Dollar Baby von Eastwood. Und aber ein paar habe ich gesehen und es geht ja auch eigentlich letzten Endes nicht um den Sport, sondern das hat ja der Regisseur beim Q&A nachher nochmal betont, es geht ja auch nicht um die Kämpfe, sondern es geht eigentlich um den inneren Kampf, der da stattfindet, insbesondere in dieser Frau.
Also der Kampf gegen sich selbst und nicht der Kampf gegen den Gegner.
Genau. Und die Selbstüberwindung und die Suche nach der eigenen Motivation, die Zähne zusammenzubeißen und trotz Niederlage, auf Niederlage immer wieder aufzustehen. Ja, letzten Endes dann auch so eine gewisse ironische Verbissenheit zu finden, so wie ich sie in der Figur dann gefunden habe, als sie, ich glaube, das kann man erzählen, ohne zu spoilern, als sie dann nämlich irgendwann tatsächlich ihren ersten öffentlichen Kampf hat, sucht sie sich nämlich genau diese scheiß Dauermusik aus diesem Yen-Laden aus als ihre Kampfmusik, also nichts Walkürenritt oder Beethoven, sondern sie sucht sich das aus, weil sie sagt, ja, irgendwo passt das zu mir.
Ich bin ein 100-Yen-Mädchen.
Genau, und 100 Yen sind nicht sehr viel, genau. Er ist sehr, sehr liebevoll gemacht und das, was mich am meisten beeindruckt hat, ist das auf wirklich allen Ebenen, sowohl von der Kamera her als auch vom Drehbuch her und insbesondere durch die Darstellung selbst mit diesem Hauptcharakter unglaublich liebevoll und intensiv und vielschichtig umgegangen wird. Also das bei weitem beeindruckendste, deswegen kamst du sicherlich auch auf One-Woman-Show, ist tatsächlich die Hauptfigur. Und alles andere ist so ein bisschen im Fahrwasser davon. Das kann man als Problem des Films sehen, aber ich finde, es macht ihn noch nicht unrund, weil es ja wirklich auch ziemlich geradlinig nur diese eine Geschichte ist. Alles andere ist wirklich Beiwerk. Das kommt mit sehr wenigen Worten aus. Sie ist ja jetzt nicht gerade eine Redselige. Ich glaube, so die ersten paar Minuten oder zwischendrin sagt sie auch einfach mal 10 Minuten gar nichts, obwohl sie dauernd im Bild ist, sondern das ist ein sehr körperlicher Film und da ist insbesondere halt beeindruckend auch der Wandel. Wir haben ja nachher erfahren, der Film ist in 14 Tagen abgedreht worden Und diese Wandlung der Frau von einer, ja, von so einer Couch-Potato, die sich halt nur mit diesem Billigzeug aus diesem 100-Yen-Laden vollstopft und irgendwelche Billigchips mampft, bis hin zu einer ziemlich durchtrainierten Fliegengewichtsboxerin nachher, was auch völlig ohne Bodydouble vonstatten ging, das in so kurzer Zeit, in 2 Wochen Drehzeit, wirklich auch so nachvollzogen zu haben optisch. Weil das geht mit dem reinen Körper nicht. Du musst es inszenieren über die Gestik. Und das hat diese Frau wirklich wundervoll hingekriegt und das haben sie auch wundervoll eingefangen mit der Kamera. Also das fand ich echt beeindruckend.
Sie bewegt sich auch als dickeres Mädchen, als sie wirklich ist am Anfang und sie wirkt am Ende von ihrer Körpersprache drahtiger, als sie tatsächlich ist. Also dadurch kommt mehr körperliche Veränderung zustande, als tatsächlich stattgefunden hat.
Und vor allen Dingen, sie haben das ja auch, also sie ist ja, wir haben sie ja auf der Bühne gesehen, wir haben sie ja kaum wiedererkannt. Sie ist ja genauso schlank wie fast alle Japanerinnen und am Anfang wirkt sie ja tatsächlich grobschlächtig. Ne? In diesen ewig weiten Klamotten und mit dieser etwas ungelenken Gestik um sich rum und das ist, ich habe sie auch für viel größer gehalten am Anfang. Das ist unglaublich geschickt gemacht, weil sie wirkt am Anfang, als sei sie für japanische frauliche Verhältnisse sehr, sehr groß geraten und das ist sie gar nicht.
Was mir in dem Film besonders gut gefällt, jetzt gibt es ja eine ganze Menge Boxerfilme und der Regisseur hat auch zugegeben und der Drehbuchautor, dass sie sich diese ganzen Filme auch angeschaut haben. Jetzt nicht nur Rocky, sondern auch von Krzemieki und was es sonst noch so alles gibt. Ich kannte nicht alle, wie sie diese da genannt haben, aber sie haben sich nicht an Rocky orientiert, sondern sie haben sich überlegt, wenn Adriana, also die Frau von Rocky, geboxt hätte, wie wäre das denn eigentlich abgelaufen? Also so eine Idee haben sie verfolgt, was ich eigentlich einen sehr, sehr schönen Ansatz finde. Und sie tun etwas, was sonst diese ganzen Rocky, Karate Kid und was es auch alles gibt, nicht machen. Die Filme, die wir so kennen, die haben irgendwann so eine Abkürzung. Irgendwann gibt es so einen Zusammenschnitt von hartem Training. Ja, und dann ist am Ende der Held bereit für den Kampf und gewinnt ihn dann, weil dieses Training so toll war. Nun ist es ja im wirklichen Leben nicht so. Da gibt es Rückschläge, dann hört man auch mal auf und fängt wieder an und dann geht es im Leben auch richtig runter und sie geht auch in ihrem Leben, das wird dann wirklich ausführlich gezeigt, wird abgelehnt von ihrer Familie, sie wird abgelehnt von einem Partner, sie wird vergewaltigt, sie hat wirklich da einen beschissenen Job und das ist alles ein so, so langer Weg und das ist auch mit dem Boxen ein sehr, sehr langer Weg. Das ist nicht, dass man sieht, mal so schön ein paar Minuten zusammengeschnitten, wie sie schwitzt und trainiert und nachher ist sie die tolle Boxerin. Nein, so ist es nicht. Ja? Und das erstreckt sich bis hin in den Kampf. Frauenkampf über 4 Runden, der, glaube ich, auch ungekürzt gezeigt wurde, viermal 2 Minuten, was auch immer. Und auch der ist so realistisch gefilmt, so schwierig, schmerzhaft und unspektakulär, wie das halt in der Realität ist. Das ist ein ganz, ganz großes Plus für den Film.
Ja, wir haben ja sehr oft das Problem gehabt, dass Gewaltdarstellung im Film uns deplatziert oder übertrieben oder überbetont vorkam. Und klar, es ist ein Film übers Boxen und in dem Moment, in dem sowas gezeigt wird, ein realer Kampf und du mit der Kamera so dicht bist, dass du im Ring mitstehst, dann kriegst du auch diese Gewalt mit. Das war aber hier in dem Moment, und das hat der Regisseur auch am Schluss nochmal bestätigt, deswegen so gemacht, weil sein Augenmerk lag auf der Innenperspektive, also wie sie selber das wahrnimmt. Jetzt nicht durch ihre Augen, aber so ja, wie in der Schriftform wäre es eine personale Perspektive. Man sieht es zwar von außen, aber es ist trotzdem ihre Emotion, die da mit erzählt wird, mit im Bild. Das war in diesem Kampf war es wirklich schmerzhaft intensiv. Aber es war immer gerechtfertigt. Es hat mich nie, also dramaturgisch gerechtfertigt, es hat mich nie befremdet. Es war voll in der Geschichte drin und die Geschichte musste an der Stelle wehtun, um sich erzählen zu können. Und das finde ich eine große Kompetenz, das an der Stelle so fein auszutarieren, dass sich das nicht vom Rest der Geschichte abkoppelt, die ja zum Teil auch ihre sehr gemächlichen, sehr, sehr ruhigen Momente hat.
Absolut. Also es gibt auch in diesem Film gibt es eine Japanese Half an Hour. Also man merkt richtig, dass der Film an bestimmten Punkten, einerseits ist es schön, dass er sich Zeit lässt, diese Tiefen und diesen Realismus halt auch auszubreiten. Auf der anderen Seite gibt es natürlich einfach Szenen, die zu lang sind. Also ich kann mich an eine konkret erinnern, wo sich ein Mann, der, naja, ist es ihr Freund, kann man nicht genau sagen, dann vor ihr steht und sie ist da ziemlich K.O. Und ich habe mitgezählt, das sind 32 Sekunden, die die beiden gegenüberstehen und nichts sagen.
Ja.
Und man wartet dann auf den nächsten Dialog, der dann auch kommt. Das ist für jemand, der europäisch-amerikanisches Kino gewöhnt ist, sind das sehr, sehr lange 32 Sekunden. Ja. Gut, aber er hätte
Speed-Dating in Paderborn.
Er hätte natürlich nochmal an Dynamik gewonnen, wenn er da, sagen wir mal, nicht japanisch geschnitten hätte. Aber sei es drum, trotzdem hat er mich sehr beeindruckt. Ich habe das bei diesem Film sehr gerne in Kauf genommen.
Er hat mir allerdings dadurch eben auch Zeit gelassen, auf die Dinge aufmerksam zu werden, die für mich in dem Film nicht oder nur mit Einschränkungen funktioniert haben. Es wurde im Q&A auch kurz thematisiert und teilweise auch lobend thematisiert, mit was für musikalischen Mitteln er arbeitet. Es ist ja eine sehr westliche Musik, die kommt. Das ist hauptsächlich Bluesmusik und zwischendrin ist es dann auch mal richtig fetzige Rockmusik, um bestimmte Stellen zu akzentuieren. Der Regisseur hat gesagt, also sie haben diese Bluesmusik natürlich ausgesucht, um ja diese innere Traurigkeit, so diese Grundstimmung zu verstärken. Aber ich weiß nicht, ob es jetzt meine persönliche Assoziation dazu ist, aber es war so die Art von Blues, zu der ich, also die finde ich so, die Art von Blues, die für mich ironischer Blues ist. Also wo ich eher dann einen Schwarz-Weiß-Stummfilm sähe, wo irgendein Landstreicher irgendwo eine Straße lang geht und das so überinszeniert wird. Und das ist zum Teil in Szenen aufgetaucht, die für mich überhaupt nichts Ironisches hatten, die sehr, sehr ernst waren für mich. Und das waren so Momente, wo die Musik mich extrem gestört hat. Und ähnlich war es auch in Bezug auf die sehr akzentuierte, ich glaube, es gab nur 4 oder 5 Stellen, wo mal richtige fetzige Musik dabei war, wo ja so energiegeladene Musik, wie man sie aus einem Boxerfilm mit Rocky-Musik erwartet hätte. Aber die waren auch merkwürdig deplatziert für mich am Schluss. Also für mich haben sie zum Beispiel auch zu der Schlussszene nicht gepasst. Die Schlussmusik fand ich völlig deplatziert. Ich weiß nicht, wie du das empfandest, aber mir hat es nicht gefallen.
Also es ist so, dass bei den berühmten Boxer- und Kampfsportfilmen die Musik ja für den emotionalen Antrieb sehr, sehr konsequent eingesetzt wird. Also Rocky ist ja ein ganz berühmtes Beispiel, ja. Die Szene mit der Treppe hochlaufen und so, diese Fanfaren und so, da wird sehr, sehr professionell gearbeitet, da weiß man ganz genau, was man tut. Hier kam es mir auch vor, als sei es augenzwinkernd eingesetzt. Und dann bricht das natürlich diesen emotionalen Schub, den die Musik hätte bringen können. Die bringt diese Musik tatsächlich nicht, also mich hat sie jetzt nicht so gestört, wie das bei dir der Fall war, aber sie hat auch nicht so gepusht, wie sie gerade bei einem Boxerfilm hätte pushen können. Andererseits hat sie auch nicht so sehr abgelenkt von dieser Frau, die ja einen sehr, sehr schwierigen Weg geht. Ich empfand ihn auch wieder wie letztes Jahr My House oder andere Filme wieder sehr sozialkritisch. Also man sieht, wie die Leute, die eben nicht das große Geld verdienen, wie die sich mit schlechten Jobs, mit mehreren Jobs, mit Nachtschichten da durchwuseln müssen. Da ist auch so eine verrückte Alte, die dann immer die abgelaufenen Lebensmittel abgreift und dann ihr Freund in Anführungszeichen, der dann auch irgendwelche schlecht bezahlten Jobs irgendwo auf Baustellen oder sonst wo annimmt oder Tofu verkauft mit so einem Wägelchen. Das ist ja auch weniger Geld, das man da verdient, als dass man da richtig davon leben könnte. Und das ist, das wird ganz, ganz selbstverständlich, wird das erzählt als Setting. Also man bekommt da auch nicht nur eine entsprechende Credibility, sondern auch gleich noch eine Doku gleich mitgeliefert. Auch ein Pluspunkt für den Film.
Haben für dich die humoristischen Elemente funktioniert? Also er hatte ja so zwischendurch so ganz kleine Momente, wo dann auch gelacht wurde. Wie jetzt zum Beispiel, dass der Typ da steht und hinter ihm wird noch mit einer vorherigen Verbeugung des Diebes dieser Tofu-Wagen geklaut. Das sind ja pure Slapstick-Elemente. Hat das für dich in dem Film im Gesamtkonzept funktioniert oder hat dich das irritiert?
Also es gibt so Comic Reliefs, die als solche auch für uns total gut zu erkennen waren. Das war das, im Hintergrund wird dem Mann der Wagen geklaut, während er nach vorne guckt. Das finde ich hat sehr gut funktioniert, aber nicht immer, wenn im Kino gelacht wurde, hatte ich den Eindruck, dass ich verstünde, warum gelacht wird. Nicht immer, wenn ich gelacht habe, war ich mir sicher, ob der Regisseur oder der Drehbuchautor das auch intendiert hatten. Aber mal Lachen hin oder her, es gab einen sehr frenetischen Applaus und das Publikum heute Abend war sehr, sehr glücklich mit dem Film. Und es war, fand ich auch sehr schön, dass eben der Regisseur und der Drehbuchautor und die Hauptdarstellerin alle drei da waren. Und das zeigt auch ein bisschen, was für ein Gewicht Nippon Connection dann auch mittlerweile hat.
Mhm. Auf jeden Fall, wobei ich glaube, dass dieser Beifall wirklich zu 70% der Hauptdarstellerin galt. Also auch mein Beifall galt zu 70% der Hauptdarstellerin. Ich fand es nichtsdestotrotz, fand ich es bislang den für mich beeindruckendsten Film bisher. Wir sind ja jetzt von unserer privaten Guckplanung her so ungefähr bei der Halbzeit. Und insofern fand ich also auch die Reaktion am Schluss sehr gerechtfertigt, denn wir haben auch in den letzten 2-3 Tagen Filme geguckt, wo wir uns so ein bisschen gefragt haben, was machen die auf einem Festival?
Wo wir zumindest desorientiert ein bisschen waren. Das ist richtig. Hier wussten wir, worum es geht und hier konnten wir es entsprechend auch genießen. Ja, wir müssen ja immer japanische Filme dekodieren und hier ist es praktisch ein japanischer Weltkunstfilm. Weil wenn er natürlich finnische und amerikanische Vorbilder aufarbeitet, dann hat man natürlich auch die Chance, einen Einflugwinkel in den Film entsprechend zu kriegen. Ja, jetzt ist es immer ein bisschen schwierig, auf dem Festivalfilm Punkte zu vergeben, aber wir machen es trotzdem. Hendrik, wie viele Punkte gibst du diesem Film?
Also verglichen mit den Punkten, die ich bislang vergeben durfte hier, würde ich dem sagen, etwas unzufriedene 8 Punkte. Und zwar deswegen unzufrieden, weil, finde ich, noch mehr drin gewesen wäre mit der Geschichte und dem Drehbuch und insbesondere der Darstellerin. Aber ja, für mich sind es letzten Endes dann 8.
Ich gebe ihm auch 8, aber eher zufriedene. Aber ich muss ihm für die Japanese Half Hour, die wirklich die Dynamik rausgenommen, die den Film immer wieder ausgebremst hat, ein bisschen Abzug geben, aber 8 Punkte, glaube ich, sind gerechtfertigt. 8 von 10. Dankeschön. Der Podcast steht natürlich wieder unter Creative Commons. Nippon Connection.